Ich würde heute Morgen gerne ein Kapitel aus einem Buch behandeln, das Tom und ich an unserer Morgenbibelstunde in Schoppen auch behandelt haben. Und zwar haben wir ein Buch gewählt, was ziemlich gut zum Thema der großen Jungfreizeit gepasst hat. Und jetzt ist die Frage, was war das Thema der Freizeit? Und dann ist eure Aufgabe, kurzes Rätsel, zu überlegen, welches Buch haben wir wohl ausgewählt. Das Thema der Freizeit war 50er Jahre Wirtschaftswunder, Wiederaufbau. Nehemia, richtig. Sehr gut. Und nicht so schwer. Wir sind auch ziemlich schnell darauf gekommen. Genau. Und ich würde gerne mit euch heute Nehemia 13 betrachten. Ich weiß, dass wir das Buch auch in der gemeinsamen Wortbetrachtung uns anschauen, aber zumindest laut dem Plan, den ich mir angeschaut habe, sind wir erst bei Kapitel 5. Und irgendwann kommen wir vielleicht auch zu Kapitel 13, aber dann denke ich, das ist auch nicht schlimm, wenn wir heute darüber schon mal eine Predigt gehört haben. Kurz ein paar Infos zu dem Buch. Also manche wissen das vielleicht auch, manche vielleicht auch nicht. Was ist das für ein Buch, Nehemia? Der Autor des Buches Nehemia ist Nehemia selbst und der große Teil des Buches ist auch in Ich-Form geschrieben. Also da schreibt er ja, ich betete zu Gott, ich sagte zum König und so weiter. Und so viele uns bekannt ist, ist Nehemia wahrscheinlich in Persien geboren worden, während der Gefangenschaft. Und zwar während oder kurz nachdem schon mit Zerubabel die ersten Juden zurückgekehrt sind, dann ist Nehemia in Persien geboren. In Kapitel 1 wird uns berichtet, dass Nehemia Mundschenk war bei dem persischen König, also hat eine hohe Stellung inne. Und ist unter dem König Artaxerxes oder Artaxerxes, je nach Übersetzung. Schön ist auch, kurze Randbemerkung, es gibt viele auch außerbiblische Hinweise auf diesen König. Also das Buch ist tatsächlich eine geschichtliche Erzählung. Das haben wir auch den Jungs gesagt. Sehr viele Daten, Namen sind da drin. Also es ist echt toll an der Bibel, dass wir sowas haben. Dass es nicht einfach nur so schwammig alles ist. Genau, und er war echt ein Mann Gottes. Und interessant ist an ihm, dass es ihm so ein bisschen ging wie uns heute. Nämlich er hatte, soweit es uns berichtet wird, keine übernatürlichen Gotteserfahrungen. Er hatte auch jetzt keine großen Wunder erlebt oder so. Er ist einfach zum Glauben gekommen, wahrscheinlich durch die Bibel, die bis dahin da war, die Erlebnisse von dem Volk und die Berichte, die ihm darüber gegeben worden sind. Also so ein bisschen wie wir heute. Wir haben jetzt auch, denke ich, die meisten von uns keine übernatürlichen Begegnungen mit Gott, aber wir kommen zum Glauben durch Berichte von anderen Christen, durch Kirchengeschichte und durch die Bibel vor allem. Und da ist es eine sehr ähnliche Zeit, diese Zeit da, diese Nacht der Gefangenschaft, wie auch heutzutage. Chronologisch gesehen ist das Buch gemeinsam mit Malachi das späteste Buch des AT's. Und es beginnt im Jahr 444 vor Christus, das sehen wir in Kapitel 1. Nehemia bekommt einen Lagebericht, wie es in Jerusalem aussieht. Also er ist ja in Persien, er ist Mundschenk, ist da geboren, glaubt aber an Gott und kennt die Geschichten, kriegt dann einen Lagebericht und die sagen, hör mal, Nehemia, die Mauer ist total Schrott immer noch und Jerusalem sieht nicht gut aus. Und der wird dann total traurig, weil er sagt, boah, es ist so traurig, dass unsere Stadt kaputt ist. Und obwohl unter Zerubabel und auch unter Esra schon viele zurückgekehrt sind, ist die Mauer noch nicht repariert worden. Und ihn trifft das tief. Er wendet sich in seiner Not zu Gott, bekommt dann Urlaub vom König und zieht nach Jerusalem und baut dann die Mauer wieder auf. Und das geschieht in 52 Tagen. Also es ist echt krass, 52 Tage, um eine Stadtmauer wieder aufzubauen. Aber ganz viele Leute helfen daran mit. Ich denke, es lag aber vor allem auch an Gottes Hilfe und an Nehemias Führungsqualitäten. Er konnte einfach Leute an die Arbeit bringen. Genau, er war dann 12 Jahre Statthalter in Juda von 444 bis 432 vor Christus. Und danach geht er nochmal zurück. Das lesen wir auch gleich kurz und kommen dann aber dann auch wieder. Genau, ich würde gerne mit euch, bevor wir zu Kapitel 13 gehen, aus Kapitel 10, Vers 1, ein Vers aufschlagen. Ihr könnt jetzt neben mir hier aufschlagen. Das ist nämlich interessant, das Kapitel 10, darauf werden wir es auch gleich noch kurz beziehen. Da steht in Kapitel 10, Vers 1, nachdem die Mauer fertig war, auf all dies hin schließen und schreiben wir einen festen Bund. Und auf der untersiegelten Schrift stehen die Namen unserer Obersten, unserer Leviten und unserer Priester. Genau, also sie schließen einen Bund und sagen hier, das sind jetzt die Sachen, die wir ab jetzt machen wollen. Ja, wir sind weggeführt worden wegen unserer Sünde, aber jetzt haben wir einen Bund und daran wollen wir uns halten. Das ist sehr interessant, wenn man das dann nachher mit Kapitel 13 vergleicht, da kommen wir gleich zu. Genau, in Kapitel 12 wird dann die Mauer eingeweiht und dann freuen die sich sehr. Das ist ein sehr toller Moment. Und jetzt würde ich gerne Kapitel 13 lesen und da überspringe ich aber auch ein paar Teile. Ich lese einfach vor. Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tag wurde im Buch Moses vor den Ohren des Volkes gelesen und man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Versammlung Gottes kommen sollte in Ewigkeit, weil sie den Kindern Israel nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen waren und Bileam gegen sie gedungen hatten, um sie zu verfluchen. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Und vorher hatte Eljaschib, der Priester, der über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobia, diesem eine große Zelle gemacht, wohin man vorher die Speisopfer legte, den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Mostöl, das für die Leviten und die Sänger und die Torhüter gebotene und die Hebopfer der Priester. Während all diesem war ich aber nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Artasasters, des Königs von Babel, war ich zum König zurückgekommen. Und nach Verlauf einer Zeit erbat ich mir Urlaub vom König. Und als ich nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Böse, das Eljaschib zugunsten des Tobias getan hatte, indem er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes gemacht hatte. Und es missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus, und ich befahl, dass man die Zellen reinigen sollte, und ich brachte die Geräte des Hauses Gottes, die Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. Und ich erfuhr, dass die Teile den Leviten nicht gegeben worden waren, und dass die Leviten und die Sänger, die das Werk taten, geflohen waren, jeder auf sein Feld. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Und ich versammelte sie und stellte sie an ihre Stelle. Und ganz Juda brachte den Zehnten von Getreide und Most und Öl in die Vorratskammern, und ich bestellte zu Schatzmeistern über die Vorräte Schelemja, den Priester, und Zadok, den Schreiber, und Pedaja von den Leviten, und ihnen zur Seite Hanan, den Sohn Sakkurs, den Sohn Matanias, denn sie galten als treu, und ihnen oblag es, ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke meiner deshalb, mein Gott, und tilge meine guten Taten nicht aus, die ich am Haus meines Gottes und an dessen Dienst erwiesen habe. Und in jenen Tagen sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Kelter traten und Gaben einbrachten und auf Eseluden und auch Wein, Trauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hineinbrachten. Und ich ermahnte sie an dem Tag, als sie die Lebensmittel verkauften. Auch Tyrer wohnten darin, die Fische und allerlei Waren hereinbrachten, als sie am Sabbat den Kindern Juda in Jerusalem verkauften. Da stritt ich mit den Edlen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt? Haben nicht eure Väter ebenso getan, sodass unser Gott all dieses Unglück über uns und über unsere Stadt brachte? Und ihr mehrt die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Jetzt geht's noch ein bisschen weiter über den Sabbat, das überspringe ich. Vers 23. Und ich besuchte in jenen Tagen die Juden, die astuditische und ammonitische und moabitische Frauen heimgeführt hatten. Und die Hälfte ihrer Kinder redete astuditisch und wusste nicht jüdisch zu reden, sondern redete in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug einige Männer von ihnen und raufte sie. Und ich beschwor sie bei Gott, wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen geben werdet und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für euch nehmen werdet, hat nicht Salomo, der König von Israel, ihretwegen gesündigt? Und seinesgleichen ist unter den vielen Nationen kein König gewesen und er war geliebt von seinem Gott. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Doch ihn veranlassten die fremden Frauen zu sündigen. Und sollten wir auf euch hören, da ihr all diese große Bosheit tut, treulos zu handeln gegen unseren Gott, indem ihr fremde Frauen heimführt? Vers 30. Und so reinigte ich sie von allem Fremden und ich stellte die Dienste der Priester und der Leviten fest für jeden in seinem Werk und für die Holzspende zu bestimmten Zeiten und für die Erstlinge. Gedenke es mir, mein Gott, zum Guten. Soweit der Text. Der Titel der Predigt heißt Sünden, die sich einschleichen. Und ich hoffe, dass es so ist, dass ihr euch auch trotz der Wärme und des Lichtes und so weiter konzentrieren könnt. Die Probleme, um die es in diesem Kapitel geht, waren für die Juden wirklich leicht umstrickende Sünden. Also sie waren Sachen, die haben die umstrickt. Die waren wieder zurückgekommen und wurden umstrickt. Das steht in Hebräer 12, Vers 1, diese leicht umstrickenden Sünden. Vor einiger Zeit hat Jan Klein hier auch darüber gepredigt. Und hier sehen wir jetzt einige Beispiele dafür. Ich denke, dass wir von diesem Problem einiges lernen können. Und auch von dem Umgang von Nehemia mit diesen Sünden. So, das war jetzt eine etwas längere Einteilung mit Text gelesen. Ich habe drei Teile. Teil 1 ist guter Beginn. Teil 2 Sünden, die sich einschleichen. Und Teil 3, Nehemias Reaktion. Teil 2 wird am längsten sein. Okay, also erster Teil, guter Beginn. Es beginnt in Vers 1 mit an jenem Tag. Und damit ist entweder eine Verlängerung von Kapitel 12 gemeint oder ein Zeitsprung, also ein neuer Tag. Das ist nicht ganz klar, ist auch nicht so wichtig. Kann man so und so interpretieren. Auf jeden Fall sehen wir, es geht erstmal gut los. Ja? Also es endet nicht mit der Mauereinweihung, sondern es geht noch weiter die Geschichte und es geht jetzt hier in dem Kapitel gut los. Es wird, also Nehemia diente nach der Einweihung der Mauer noch viele Jahre in Jerusalem als Statthalter. Insgesamt waren es 12 Jahre. Und nach diesen 12 Jahren geht er nochmal kurz nach Persien zurück und kommt dann wieder. Und ja, vielleicht war der bei Verse 1 bis 3 dann da oder der war da schon weg. Das ist nicht ganz klar. Okay, aber zunächst geht's hier gut los. Ja, guter Beginn. Die lesen hier in den Versen 1 bis 3 einen Abschnitt aus dem Buch von Mose. Das finde ich irgendwie cool. Also die lesen auch die Bibel. Und da steht eine ganz klare Aussage, nämlich kein Ammoniter und Moabiter sollen in die Versammlung Gottes kommen. Und auch die Begründung, warum das so ist. Und wie reagiert das Volk? Vers 3. Und es geschah, als sie das Wort hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Das finde ich echt super. Ich habe mir den Vers in meiner Bibel grün markiert. Gut. Ich finde es interessant, ja, dass es denen auch so ging wie uns. Also die lesen einfach die Bibel und kriegen jetzt nicht unbedingt auch von Gott jetzt eine direkte Aussage vom Propheten. Also es gab auch noch Propheten zu der Zeit, aber hier in dem Fall, die lesen einfach die Bibel so wie wir und müssen jetzt überlegen, was machen wir jetzt damit. Ja, oft wird ja gesagt bei Predigten, lies die Bibel. So eine Grundaussage. Und ich würde sagen, ja stimmt, lest die Bibel, super. Haben die auch gemacht. Aber wir müssen auch tun, was darin steht. So wie die Leute hier. Also sie lesen das und machen das. Was hätte das gebracht, wenn die einfach gelesen hätten, die Moabiter sollen nicht da sein, aber sondern die nicht ab. Hätte nicht so viel gebracht. In Jakobus 1, Vers 22 steht, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Und ja, das ist für uns, glaube ich, immer wieder eine Herausforderung. Ich glaube, viele Menschen auf dieser Welt lesen irgendwie in der Bibel, irgendwo. Aber die Frage ist, wird das auch umgesetzt? Das ist einfach so. Das Bibellesen an sich macht uns auch nicht geistlich, sondern müssen auch offen sein für Gottes Wort, dass er uns wirklich verändern kann. Der Gott, ja, dass er in unser Leben reden kann, dass wir von ihm verändert werden. Genau. Ich bin manchmal von mir selbst enttäuscht, aber auch von anderen Christen, wenn ich merke, dass wir die einfachsten Sachen oder scheinbar einfachsten Sachen aus dem NT, die klar da stehen, einfach nicht umsetzen. Wir kennen die, aber wir machen die einfach nicht. Ich hoffe, dass es bei uns nicht so oft so ist, dass unsere geistige Trägheit nicht so stark ist, auch heute Morgen vielleicht, wenn wir alle hier sitzen und es ist warm, trotzdem Gott uns zu uns reden kann und wir nicht einfach nur uns berieseln lassen von Gottes Wort, sondern auch bereit sind, das umzusetzen, mit Gottes Hilfe, wie auch der Roman in der ersten Stunde gesagt hat, alleine geht es nicht, aber mit Gottes Hilfe. Ja, vielleicht sind auch jetzt gleich die Probleme, die wir jetzt ansprechen, vielleicht sprechen die auch in unser Leben. Genau. Ja, und vielleicht ist es wie bei uns auch, wie hier neben mir 13. Es geht vielleicht gut los, es gibt immer wieder Auf und Abs. Wir haben einen guten Start, vielleicht jetzt bei den Jungs auch die große Jungenfreizeit. Sie sind motiviert worden. Ja, da war vielleicht ein Nehemia da, der aufgeräumt hat, ein Vorbild. Aber dann schleichen sich doch sündige Verhaltensweisen ein. Und vielleicht liegt es daran, weil wir nicht konsequent sind und wachsam für unsere eigene Sündhaftigkeit oder unsere Zeit mit Gott schleifen lassen. Und Probleme schleichen sich ein. Und ich glaube, das ist ganz leicht. Vielleicht sind wir auch so, dass wir nicht auf einmal so die ganz schlimme Sünde tun, aber so schleichen sich langsam sündige Verhaltensweisen in unser Leben ein. Und hier war das auch so. Und das schauen wir uns jetzt an. Kommen wir also zu Punkt 2. Sünden, die sich einschleichen. Und ich habe da 3 Unterpunkte. Das erste ist Umgang mit Besitz. Also Punkt 2a, Umgang mit Besitz. Ja, und ich habe das jetzt, das sind jetzt die Verse 4 bis 13. Man könnte die Verse 4 bis 13 auch in 2 Teile teilen. Also Vers 4 bis 9 und Vers 10 bis 13. Aber ich habe das mal zusammengefügt unter diesen Unterpunkt, weil ich finde, dass es da eine interessante Verbindung gibt. In Vers 4 bis 13 haben wir ja, Vers 4 bis 9, da geht es ja um diesen Tobia. Es war ein Feind von dem Volk, der in diese Zellen gekommen ist. Und in Verse 10 bis 13, da geht es darum, dass die Teile den Leviten nicht gegeben worden sind. Und jetzt ist es interessant. Bei mir auf der gleichen Seite in der Bibel, Kapitel 12, Vers 44 und 45, oder Vers 44, da steht, dass die Leute Freude daran hatten, den Leviten ihre Teile zu geben. Das war vielleicht, das ist vielleicht so Kapitel 12, jetzt bei Kapitel 13, Vers 10, so ein bis zwei Jahre später. Also der Nehemia ist wieder zurückgegangen und ist jetzt wiedergekommen. Der hat vielleicht, sagen die Ausleger, so ein bis zwei Jahre, dann hat er sich wieder Urlaub erbeten, kam jetzt wieder und er findet vor, dass jetzt die Teile den Leviten nicht mehr gegeben werden. Aber vor anderthalb Jahren oder so, ein bis zwei Jahren, hatten die noch Freude daran. Wie kann das denn sein, dass es sich innerhalb von so kurzer Zeit so viel verändert? Und sehr interessant ist auch dieser Bund, von dem ich eben schon gesprochen habe, den die vorher geschlossen haben. Kapitel 10, ab Vers 39, da steht nämlich, da steht Kapitel 10, Vers 39 in der Mitte, und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes hinaufbringen und in die Zellen des Schatzhauses. Denn in die Zellen sollen die Kinder Israel und die Kinder Levi das Hebopfer vom Getreide und Most und Öl bringen und so weiter. Das steht also, die hatten vorher aufgeschrieben, okay, wir wollen ab jetzt das nicht mehr so machen wie unsere Väter früher, sondern wir geben ab jetzt den Leviten ihre Teile, die ihnen zustehen. Weil das steht so im Gesetzbuch, wir machen das jetzt. Die hatten das aufgeschrieben. Da gab es einen untersiegelten Bund, der jetzt regeln soll, wie die jetzt leben. In dem neuen Jerusalem. Und dann machen die das, aber jetzt auf einmal in Kapitel 13 machen die das nicht mehr, obwohl die das vorher aufgeschrieben haben. Schon sehr krass, irgendwie. Und woran kann das liegen? Ich kann mir vorstellen, vielleicht zwei Gründe. Erstens Unachtsamkeit und Ungehorsam. Unachtsamkeit, vielleicht einfach, ja, die haben halt ihr Getreide eingefahren und haben einfach vergessen. Die hatten vielleicht schon so den Zehnten bereitgelegt, den die nach Jerusalem in den Tempel bringen wollten, aber vergessen. Oder Ungehorsam. Ja, die haben vielleicht gesagt, oh, dieses Jahr war nicht so gut. Ich habe jetzt hier anderthalb Tonnen Getreide geerntet, den 150 Kilo davon abgeben, mache ich einfach nicht. Ja, und irgendwie anscheinend ist das Thema Umgang mit Besitz, Umgang mit Geld ein Thema, wo sich hier bei den Juden leicht sündige Verhaltensweisen einschleichen konnten. Hier war es auf jeden Fall so. Und wie ist es bei dir und mir? Wie sieht dein Umgang mit Geld aus? Vielleicht hast du auch mal einen Zeitpunkt, oder wir, wo wir uns entschieden haben, okay, mein Geld gehört Gott. Ich will damit verantwortungsbewusst umgehen. Aber vielleicht hat es das mal drei Monate lang geklappt. Ja, du hast dir immer gesagt, okay, ich geb einen gewissen Teil meines Geldes ab an Gott. So und so viel kann ich machen, das gehört jetzt Gott. Und dann aber irgendwie nach drei Monaten und am vierten Monat irgendwie hast du es vergessen. Und im fünften Monat lief es mal nicht so gut und hast es einfach nicht mehr gemacht. Ich denke, das Mindeste, was wir Gott geben sollten, sind 10%. Aber ich denke, dass das vielleicht auch nicht, dass auch vielleicht mehr geht. Also die sollten auch mehr abgeben, zum Beispiel diesen zehnten Teil, aber auch die Erstlingsfrucht zum Beispiel. Also es war noch mehr als 10%. Ja, vielleicht denken wir, ja, wenn ich einen Dauerauftrag eingerichtet habe hier an die Gemeinde und ich gebe 10% von meinem Einkommen, dann bin ich geistlich, dann geht es mit meinem Besitz alles okay. Vielleicht denkst du, ja gut, Gott ist dann schon mit dir zufrieden, ich mache das, ja, also mehr kann Gott jetzt auch nicht von mir erwarten, so schon gar nicht so wenig vielleicht. Ja, und vielleicht ist das auch dieser Umgang, dieses Thema Besitz und Geld ein Thema, wo sich vielleicht in unserem Leben sündige Verhaltensweichen einschleichen können. Und vielleicht hast du auch schon länger Gott nicht mehr so viel gegeben, wie ihm zusteht oder wie viel du eigentlich auch geben könntest und behältst viel mehr für dich zurück als für Gott. Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, niemand kann zwei Herren dienen, entweder dient er Gott oder dem Geld. Ja, Götzen, wir haben nicht mehr die Götzen Chemosh und Baal, sondern eher wahrscheinlich Geld. Das kann für uns zu einem Götzen werden. Und ja, wie sieht es bei uns aus? Hier musste der Nehemia aufräumen. Lass uns auch das nochmal als Ansporn nehmen, zu überlegen, wie gehen wir mit unserem Geld um? Ja, geben wir vielleicht auch den Leviten die Teile nicht mehr, die ihnen zustehen? Geben wir Gott nicht mehr das, was ihm zusteht oder was wir ihm geben könnten? Ja, ist dein Geld dir vielleicht zu wichtig? Ich glaube, das kann immer wieder leicht passieren. Ja, wir müssen da immer wieder, auch gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft, neu drüber nachdenken. Ist mir vielleicht mein Geld zu wichtig? Verlasse ich mich auf mein Geld? Habe ich vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen und gar nicht dabei bedacht, dass ich da auch vielleicht Gott einen Teil von abgeben kann? Ja, und ich würde das gerne noch verbinden mit diesem ersten Teil hier aus dem von diesem im Abschnitt, Vers 4 bis 9, weil, überleg mal, in dem Vers 4 bis 9 kommt ja der Tobia, das war ein Feind, der kommt mehrmals negativ vor im Buch Nehemia, der kommt in diese Zellen und kriegt da eine Wohnung. Die Frage ist, warum war überhaupt Platz in der Zelle? Das waren eigentlich Vorratskammern. Ist eigentlich nicht so schwer, oder? Eigentlich ist da gar kein Platz, aber die haben halt ihre Teile nicht mehr abgegeben. Auf einmal war da Platz und dann hat er gedacht, ja gut, wenn da Platz ist, dann kannst du mal hier einziehen. Vielleicht ist das auch bei uns im Leben so, dass sich der Ungehorsam in einem Teil bei anderen Sachen auswirkt. Mal ein Beispiel, ist vielleicht nicht so abwegig für den einen oder anderen oder auch für mich in manchen Bereichen. Ja, du ehrst Gott nicht mit dem Besitz, ja, mit deinem Besitz. Du legst viel mehr Geld für dich zurück, vielleicht, als du Gott bereit bist zu geben. Und auf einmal hast du einen Batzen Geld auf deinem Konto, den du eigentlich gar nicht unbedingt brauchst. Und guckst, bist auf einmal bei Autoscout 24 und siehst ein interessantes Auto und denkst so, ja gut, eigentlich brauche ich das nicht, aber irgendwie habe ich ja so viel Geld am Konto. Warum nicht? Kann man ja mal überlegen, so. Und so führt der eine Ungehorsam in dem Bereich zu Sünden im anderen Bereich. So war das hier irgendwie auch. Erst die Möglichkeit für den Raum in der Zelle hat die Möglichkeit geöffnet, dass er dann einziehen konnte. Ja. Lasst uns da nochmal überlegen, ob sich vielleicht bei dem Thema Geld, Besitz, sündige Verhaltensweisen einschleichen. Einfach immer wieder drüber nachdenken. Herr Jesus, ehre ich dich mit meinem Geld? Ist das für mich zu wichtig oder nicht? Genau. Kommen wir zum Punkt 2. Also Punkt B von dem zweiten Teil, 2b, Umgang mit Zeit. Wir lesen nochmal Vers 15. Hier ist noch ein anderes Problem, was der Nehemia feststellt, als er wiederkommt. In jenen Tagen sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Kelter traten und Gaben einbrachten und auf Esel luden und auch Wein, Trauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hereinbrachten. Und ich ermahnte sie und so weiter. Also hier am Sabbat verkaufen und handeln die. Und die Juden hatten dieses Gebot, gerade das Sabbatgebot, was sehr betont wird im Gesetzbuch, vor der Wegführung sehr vernachlässigt. Mehrmals sagt Gott, dass er das von ihnen fordern wird. Diese ganze Zeit, die dem Land nicht gegeben haben, auch diese Sabbatjahre, dass das Gott einfordert. Ja, weil die es einfach ignoriert haben. Und in Vers 18 weist Nehemia darauf hin, dass eben die Väter das genauso gemacht haben, was ich gerade sagte. Ja? Haben nicht eure Väter ebenso getan? Hat nicht Gott deshalb das Gericht über uns gebracht? Seid ihr verrückt, dass ihr das Gleiche jetzt nochmal macht? Und auch interessant, genau das hier hatten die auch in ihren schriftlichen Bund aufgenommen. Kapitel 10, Vers 32 steht das. Da steht, genau, dass sie jetzt am Sabbattag nicht mehr handeln wollten. Auch aufgeschrieben vorher. Ja, die wussten, das ist ein Problem, das halten wir jetzt. Und auf einmal ist wieder die Handelskarawane in Jerusalem am Sabbat. Ja, was heißt das für uns? Ich denke, der Sabbat ist jetzt für uns nicht so eins zu eins übertragbar. Dieses Sabbatgebot wird im Neuen Testament so nicht wiederholt. Aber ich denke, auch hier gibt es für uns Sachen, die wir davon lernen können. Hier haben sich Sünden eingeschlichen. Was können wir davon lernen? Wo können sich bei uns im Leben sündige Verhaltensweisen einschleichen? Ja, wie sieht deine Sonntagsplanung aus? Ist der Sonntag für dich ein Tag, in dem du deine Gedanken auf Gott ausrichtest? Wie wichtig sind dir Gemeindestunden? In Hebräer 10, Vers 25 steht, dass einige Hebräer die Sitte hatten, die Gemeindestunden zu versäumen. Ich habe es mir irgendwann mal zum Ziel gemacht, früher als ich noch in Achenbach war, dass ich sonntags und mittwochs einfach immer in die Gemeinde gehe. Ja, habe ich einfach so gemacht und ich hatte auch manchmal mittwochs keine Lust abends. Aber das war halt so, das habe ich halt so festgemacht für mich. Und das hatten auch ein paar andere Jugendliche so festgemacht und das war für uns irgendwie klar. Da kommt halt nichts dran, wir machen das einfach so. Aber trotzdem hört man auch aus vielen Gemeinden, dass gerade bei den Bibel- und Gebetsstunden, Dienstags und Mittwochs, da vielleicht ein Drittel da ist, wenn es gut läuft. Aus der Gemeinde. Das ist irgendwie traurig. Und ja, ich würde einfach uns ermutigen dazu, dass wir uns das Ziel setzen, dass wir die Gemeindestunden sonntags und die Hauskreise nicht einfach so versäumen. Einfach so aus Lust und Laune. Natürlich gibt's immer Gründe. Aber lasst uns das zum Ziel machen. Dass unsere Zeit mit Gott nicht einfach sich was einschleicht. Aber ich möchte diesen Abschnitt auch noch auf unsere Zeit mit Gott generell beziehen. Vielleicht hast du dir mal zum Ziel gesetzt, morgens gehört meine Zeit Gott. Eine halbe Stunde morgens, das ist eine Zeit, die will ich ganz bewusst Gott widmen. Die ersten zwei Wochen hat es dann geklappt, eine halbe Stunde. aber irgendwie dann mal einen Tag nicht und dann ja, war irgendwie der Arbeitstag so lang und morgens kommst du schlecht raus und auf einmal ertappst du dich dabei nach einem Monat, wie du einfach morgens noch einen Vers auf dem Handy liest und irgendwie ist auch okay. Ich glaube, gerade das Thema Zeit mit Gott, Zeit für Gott, ist ein Thema, wo sich ganz leicht auch in unserem Leben sündige Verhaltensweisen einschleichen können, wo wir einfach Gott nicht mehr die Ehre mit unserer Zeit geben. Vielleicht ist die Zeit das Kostbarste, was wir haben. Die Juden hatten den Sabbat entheiligt. Das steht in Vers 17. Und vielleicht war ihnen die Zeit, dieser Sabbat, einfach nicht mehr wichtig genug. Ja, einfach, die haben gesagt, ja gut, ich habe so in der Woche, während der Woche muss ich auf ein Feld gehen und so und jetzt irgendwann muss ich ja auch einkaufen. Ja, und der Sabbat ist halt ein guter Tag dafür. Ja, und ich kenne das auch von mir. Ich sitze morgens mit einer Bibel am Sofa und will eigentlich Bibel lesen. Mach's auch irgendwie, zumindest äußerlich, aber innerlich beschäftigen mich schon Sachen aus der Schule, irgendwelche Probleme aus meiner Klasse oder irgendwelche Gespräche, die vor mir liegen, die mich einfach beschäftigen und ich denke, ja gut, Bibel lesen wollte ich eigentlich jetzt machen, aber ich muss das Problem jetzt noch lösen. Also ich muss jetzt eine Lösung haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und dann denke ich darüber nach. Oder selbst im Gebet. Ja, ich bete mit der Melli zusammen und denke dann, während die Melli betet, über irgendwas nach aus der Schule. Wie blöd. Wie doof. Eigentlich eine Zeit für Gott. Aber ich klaue die Zeit Gott. Weil ich die Arbeit höher mache als meine Zeit mit Gott. Vielleicht war das hier bei denen auch so. Ja, oder ein anderes Beispiel aus meinem Leben. Ich wollte eigentlich regelmäßig abends ein gutes Buch lesen. Ich bin oft abends noch länger wach als die Melli. Einfach weil ich später einschlafe meistens. Und habe auch so ein Buch liegen, lese auch ein Buch. Ja, und dann ist das Buch fertig und auf einmal, den nächsten Tag bin ich da und lese FAZ auf meinem Handy. Kann man auch mal machen, aber passiert dann vielleicht den Tag danach nochmal und ich überlege, eigentlich wollte ich die Zeit nicht so vergeuden. Ja. Also da können sich leicht irgendwie Sachen einschleichen bei uns im Leben. Da sollten wir einfach nochmal überdenken, unsere Zeit mit Gott. Sind das für uns wirklich heilige Zeiten oder haben wir die entheiligt, weil wir uns selber zu wichtig nehmen? Unsere eigenen Probleme, unsere eigene Zeit, unsere Arbeit, unsere Probleme, unsere Beziehung über Gott stellen. Ja, hier haben sich leicht Sachen eingeschlichen. Die sind einfach reingekommen und vielleicht haben die beim ersten Mal noch gesagt, ja, geh wieder raus. Und am nächsten Tag kam dann nochmal einer und dann hat er gesagt, ja, eigentlich musst du raus, aber diesen Fisch da, den brauche ich eigentlich. Ja. Und dann so Schritt für Schritt, vielleicht hat das auch Wochen gedauert, Monate vielleicht, und auf einmal war nichts mehr da vom Sabbat oder wenig. Gut, kommen wir zu Punkt 2c. Umgang mit ungläubigen Frauen und Männern. Ich lese nochmal Vers 23. Auch besuchte ich in jenen Tagen die Juden, die astuditische, ammonitische und moabitische Frauen heimgeführt hatten. Ja, das ist ein ziemlich großes Problem. Das war eigentlich das Ursprungsproblem, welches zum Abfall des ganzen Volkes geführt hatte. Das sagt Nehemia auch in Vers 26. Da steht, hat nicht Salomo, der König, ihretwegen, also wegen der Frauen, gesündigt. Und danach ist das ganze Volk abgefallen. Also das Problem, was eigentlich dazu geführt hat, dass später das ganze Volk bergab ging, dann kamen die Babylonier, das war eigentlich dieses Thema. Ja, Frauen, die Salomo zur Sünde verführt haben. Und das Interessante auch hier, irgendwie, er wundert es einen jetzt nicht mehr, kommt auch in diesem Bund vor, Kapitel 10, Vers 31, da steht, dass wir unsere Töchter den Völkern des Landes nicht mehr geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen werden. Also das haben wir gesagt, das machen wir ab jetzt so. Aber relativ kurze Zeit später doch wieder da. Was ist da los? Irgendwie interessant. Also ich bin eigentlich ein Fan von Sachen festmachen, Sachen mal auch mal schriftlich fixieren, auf Sachen, die man nochmal lesen kann. Aber das ist anscheinend auch keine Garantie dafür, dass man für immer keine Sünden in seinem Leben zulässt. Also hier war es nicht so. Ja, das ist, glaube ich, nicht. Das sind so Methoden, die auch gut sind, vielleicht Sachen mal aufzuschreiben, sich an Sachen zu erinnern. Aber trotzdem können sich Sachen einschleichen. Hier war es auf jeden Fall so. Und ja, Nehemia hat so eine Angst, dass das Volk wieder in Sünde führt und Gott vielleicht wieder die wegführt, dass er hier ziemlich ja stark reagiert. In Vers 25, der flucht und schlug und raufte sie und stritt mit ihnen. Ja, ich glaube, in manchen Übersetzungen steht, raufte die Haare. Ja, eine der lustigsten Stellen aus der Bibel irgendwie. Naja, manche sehen das ein bisschen negativ, manche sehen das aber auch positiv, dass er hier wirklich sehr ja für Gott eifert. Aber man kann ihn schon ein bisschen verstehen. Die Leute waren, glaube ich, ein bisschen naiv. Vielleicht waren die naiv und haben gedacht, Naja, nur weil ich jetzt für meinen Sohn eine Frau von einem anderen Volk gewählt habe, die nicht an Gott glaubt, wird mein Sohn doch jetzt nicht sofort wieder vom Glauben abfallen. Vielleicht bekehrt die sich ja auch. Ja. Und dann sagt Nehemia, sei doch nicht so dumm. Überleg doch mal. Salomo, der war doch viel klüger als ihr alle zusammen. Und selbst der wurde durch seine Frauen verführt. Er war sehr mächtig, der war von Gott geliebt. Seid doch nicht so dumm. Sollte das für euch etwa jetzt kein Problem sein? Das ist total das Problem. Und ich will das einfach mal so jetzt 1:1 auf unsere Gemeinde übertragen. Hier sind ja auch viele, die noch nicht geheiratet haben. Und du denkst vielleicht, ja okay, das ist jetzt keine neue Botschaft für mich. Klar, mir passiert das nicht. Ich werde mir keine ungläubige Frau aussuchen. Das steht ja im Neuen Testament, zum Beispiel in 1. Korinther 7, Vers 39, dass es im Herrn geschehen soll. Aber ich glaube, wir sollten einfach auf der Hut sein. Das ist einfach jetzt vor allem für die Unverheirateten unter uns einfach eine Warnung, dass wir da einfach aufmerksam sind, auf der Hut. Warum sollte das bei uns jetzt so großartig anders sein? Ja, wir haben den Geist Gottes. Aber wenn Salomo verführt werden konnte, wie viel mehr nicht auch wir in diesem Bereich? Ja, und vielleicht lernst du irgendwann auch eine nette Studentin oder eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollege kennen und ja, irgendwie... Das hat ja vielleicht sogar so ein bisschen was auch mit dem Glauben zu tun oder so, vielleicht auch nicht. Und du lernst ihn irgendwie kennen, du fühlst dich zu ihm hingezogen und langsam schleichen sich Sünden ein, die dein ganzes geistliches Leben ruinieren. Und du wärst auch nicht der Erste, dem das passiert. Also auch von Shoppen kennt man so einige Mitarbeiter, die früher mal dabei waren, die aber auch in diesem Bereich Probleme bekommen haben. Und da möchte ich auch noch eine kurze Sache aus meinem Leben erzählen, wo ich da auch das Problem hatte, was vielleicht auch auf den einen oder anderen von euch passieren kann. Ich habe am Mathe-Campus vor einigen Jahren, also als ich noch studiert habe in Siegen, habe ich eine nette Studentin kennengelernt und ja, irgendwie hatte die auch so ein bisschen was zu tun mit dem Glauben, aber ich denke jetzt im Nachhinein eher nicht, dass sie gläubig ist. Und irgendwie habe ich mich zu ihr hingezogen gefühlt und das so ein bisschen auch ignoriert, dieses, wo ich eigentlich wusste, dass es falsch ist und fing an, auch sogar ihr zu schreiben, also wir hatten Kontakt. Und das war noch im Anfangsstadium und wir waren noch in keiner Beziehung, Gott sei Dank. Aber es war wirklich eine Gefahr für mein geistiges Leben. Und dann, ich weiß es noch ganz genau, ich saß im Auto mit einem Freund von mir aus Siegen und wir waren Fußball spielen und der war schon immer relativ offen, aber er ist auch so ein ganz vorsichtiger Typ, der auch in diesem Bereich immer recht vorsichtig war. Und dann kamen wir irgendwie über das Thema Frauen in Kontakt, so der Klassiker. Und dann habe ich ihm halt von der Sache so ein bisschen erzählt und eigentlich wusste ich schon, was er sagt. Und er hat auch dann kein Blatt vor den Mund genommen und hat gesagt, Joni, hör auf mit dem Mist. Und das habe ich auch dann ziemlich kurze Zeit später gemacht. Und im Nachhinein bin ich echt sehr dankbar. Da hätten sich oder haben sich auch schon sündige Verhaltensweisen in mein Leben langsam eingeschlichen. Und ich habe es vielleicht gar nicht so richtig realisiert. Und der war für mich so ein Nehemia, der gesagt hat, so, Schluss jetzt, so wie hier. Ich stritt mit ihnen, ja. Also er hat mich jetzt nicht die Haare gerauft, aber vielleicht verbal. Und dann kommen wir zu Teil 3. Wir haben jetzt uns Probleme angeschaut und gucken uns noch Nehemias Reaktion an und was wir davon lernen können. Nehemia ist im ganzen Buch wirklich ein Vorbild, also wirklich ein Mann Gottes, von dem man einiges lernen kann. Es geht schon in Kapitel 1 mit seinem Gebetsleben los. Und auch hier im Kapitel sehen wir einige Reaktionen, von denen wir einiges lernen können. Erster Punkt, Nehemia spricht Sünden ganz klar an. Er stritt im positiven Sinne. Ja, wir sind ja heute in einer Toleranzgesellschaft, auch hier in Köln, toleriert man ja irgendwie alles. Der Zeitgeist kann auch uns beeinflussen, dass wir Sünden nicht mal beim Namen nennen. Weil wir irgendwie denken, ja gut, aber vielleicht ist das jetzt auch nicht so falsch, wenn der das macht. Der ermahnt hier ständig Leute und streitet mit Leuten, also im positiven Sinne, und sagt den Leuten, ihr liegt einfach falsch. Und da würde ich gerne auch an uns appellieren, sind wir Leute, die auch mal Leute ansprechen? Oder machen wir das einfach nicht, weil wir uns irgendwie nicht da uns einmischen wollen oder sagen, ja, irgendwie keine Lust, ich will keinen kritisieren. Oder sind wir näher mir Leute, die auch mal Sünden ansprechen können? In Liebe und in Demut. Paulus sagt zu den Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20, Vers 31, dass er 3 Jahre lang nicht aufgehört hat, jeden Einzelnen von ihnen zu ermahnen, dass sie ihre Herde gut als Hirte drauf aufpassen. Er hat also die Leute ermahnt. Leute, passt auf. Und es wäre natürlich unpassend, wenn wir Leute in Punkten ermahnen, wo wir selber ein Riesenproblem haben. Nehmen wir mal an, mein Freund hätte selber eine ungläubige Freundin gehabt, wäre es vielleicht ein bisschen unpassend gewesen. Ich hätte ihm auch nicht so ganz ernst genommen. Aber war halt nicht so, der war da eher vorbildlich in dem Bereich und dann konnte ich das auch wirklich für mich annehmen. Und vielleicht gibt's auch Punkte in deinem Leben und da gibt's auf jeden Fall Punkte, wo du sagst, ja, an dem Punkt da habe ich Sachen gelernt. Ja, vielleicht im Umgang mit Geld, im Umgang mit Zeit, in deiner stillen Zeit, vielleicht in Evangelisation. Und du erkennst einfach sündige Verhaltensweisen, die sich bei anderen einschleichen. Sprich sie doch mal an. Ich glaube, gerade unsere Schwestern neigen dazu, aber auch wir Brüder, aber ich glaube, denke, das ist für die Schwestern ein Problem, dass sie lieber mit anderen Leuten über die sündigen Verhaltensweisen sprechen, anstatt mit der Person selber. Das ist schon ein großer Schritt, das mal zu machen. Und der Nehemia hat es einfach gemacht. Der hat die Probleme einfach angesprochen. Ja? Der war auch dann in diesen Bereichen ein Vorbild. Und dann sind auch Sachen passiert. Und vielleicht ist es auch in unserer Gemeinde auch mal notwendig. In Liebe und in Demut und in Weisheit. Ja, und ein zweiter Punkt, den wir auch von ihm lernen können, er lebt in einer engen Beziehung zu Gott. Hier in dem Kapitel sind immer wieder kleine Gebete eingeflochten. Die haben wir gelesen. Ja, gedenke meiner deshalb mein Gott. Vers 14 zum Beispiel. Und gerade wenn wir überlegen, vielleicht bei dem anderen was anzusprechen, so ein Nehemia zu sein, vielleicht beim Freund von uns, ist natürlich eine enge Beziehung zu Gott ganz wichtig, wo wir uns fragen, Herr, ist das jetzt wirklich geistlich oder bin ich einfach nur stolz und fühle mich besser? Ja, Herr, hilf mir, dass ich weise bin. Gib mir weise Worte. Gib mir Mut, gib mir Liebe für die Wahrheit. Ja, und Nehemia ist auch jemand, der Gottes Wort kennt. Und das sieht man auch vor allem in Kapitel 1. Dass er Gottes Wort kennt, da beruft sich Nehemia auf Gottes Verheißungen. Und auch wir sollten Gottes Wort kennen. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, lies die Bibel. Auf jeden Fall. Ja, das ist immer wieder, merken wir im Alltag, wie Gottes Wort einfach auch in unsere Situation spricht. Und er kannte das Wort Gottes. Nehemia war da ein Vorbild. Ja, und noch ein dritter Punkt. Nehemia spricht nicht nur Sünde an und räumt auf, sondern er ersetzt sündiges Verhalten, auch hier teilweise durch gutes Verhalten. Finde ich auch interessant. In Vers 11 bis 13, da wurden ja die Teile den Leviten nicht gegeben, Vers 10. Und dann holt er Leute und sagt hier, die Teile werden dir nicht gegeben, ich brauche jetzt mal dich und dich und dich, geh mal an die Arbeit, sorg mal dafür, dass das wieder geschieht. Auch in Vers 30. Und das habe ich auch eben schon gesagt, jemand hat mal über Nehemia gesagt, Nehemias Stärke ist es, Leute an die Arbeit zu bringen. Finde ich ein cooles Zitat. Also seine Stärke ist es, Leute an die Arbeit zu bringen. Und gerade bei uns, in unserer Gesellschaft, wo Zeit für uns und einfach mal chillen zu normalen, guten Sachen gehören, ist es vielleicht auch wichtig, dass wir auch mal überlegen, uns selber an die Arbeit zu bringen, aber auch, ob wir vielleicht andere mal ansprechen können und die an die Arbeit bringen können. Das ist vielleicht gerade eine Sache für uns Männer ein Problem, ja, dass wir vielleicht zu viel chillen und da kommen die Männer auch manchmal auf dumme Gedanken oder verschwenden einfach ihre Zeit. Ja, vielleicht können wir da auch von Nehemia lernen, dass wir uns gegenseitig ermahnen, uns an die Arbeit zu bringen, unsere Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen. Ja, also dieses Vakuum entsteht hier nicht. Ja, also der sagt nicht einfach nur, ja, ihr habt das hier nicht gegeben, sondern er sorgt auch noch dafür, dass es jetzt passiert und bringt Leute an die Arbeit. So auch im ganzen Buch. Ja, noch ein Gedanke. Den habe ich jetzt nicht hier in mein Konzept eingearbeitet, aber den würde ich gerne noch sagen, den hat mir gestern Abend noch Alex Strunk gesagt. Fand ich auch ziemlich interessant. Im ganzen Buch geht es darum, dass die Leute die Mauer wieder aufbauen. Als Schutz. Und dann ist sie endlich fertig. Und was machen die dann? Vers 4. Ja, Tobia, komm mal rein hier durchs Tor, geh mal da in den Tempel. Vers 15. Ja, hier, ihr Händler, machen euch die Tore auf, wir können reinkommen. Irgendwie komisch, oder? Die Mauer ist fertig und eigentlich ist der Schutz da, aber die lassen die Leute selber wieder rein. Vielleicht haben wir auch Schutzbarrieren aufgebaut, aber lassen irgendwie Sünden dann doch wieder reinkommen. Also, fand ich ganz nachdenkenswert. Genau, also kurze Zusammenfassung. Es geht gut los in Kapitel 13, Vers 1 bis 3. Ja, die Leute sind Hörer und Täter des Wortes. Super. Aber dann Nehemia ist weg und schleichen sich sündige Verhaltensweisen ein. Im Bereich Besitz, im Bereich Zeit und im Bereich Beziehungen. Und da müssen wir uns immer wieder hinterfragen. Wir sind ja nicht besser als diese Juden damals. Ja, wir haben den Geist Gottes. Wir haben die Bibel vollständig. Wir haben das Evangelium. Wir haben Gottes Kraft. Lasst uns das nutzen, aber lasst uns da aufmerksam sein und wachsam sein. Vielleicht ist das auch bei uns im Leben ein Problem. Und ich glaube, da müssen wir uns immer wieder neu hinterfragen. Und schon, Herr, bin ich dir dann noch gehorsam oder komme ich da auf Abwege? Ja, abschließend noch ein positiver Gedanke zu diesen ganzen Ermahnungen oder nach diesen ganzen Ermahnungen. Nehemia sagt hier mehrmals, dass er Gott bittet, dass er Gott seine guten Taten, die er hier tut, nicht vergisst. Und wir können sicher sein, dass das Gott das nicht getan hat. Dass Gott diese guten Taten nicht vergessen hat. Ja, Gott vergisst so etwas nicht. Und genauso sicher können wir sein, dass auch Gott für uns ein Belohner ist. Das ist doch auch ermutigend. Gott ist kein Spielverderber und sagt, ja, hier, ich will dein Geld, ich will deine Zeit, ich verbiete dir Beziehungen mit Ungläubigen, weil ich dich bestrafen will. Sondern Gott sagt, ich bin gut, ja, Gottes Gebote sind gut. Und Gott wird auch uns belohnen für jedes Ausräumen von Sünde. Ja, immer wenn wir sagen, Herr, es fällt mir jetzt schwer, aber das wollte ich mir eigentlich jetzt kaufen, aber eigentlich brauche ich es überhaupt nicht. Und ich habe gemerkt, irgendwie mein Geld, ich ehre dich gar nicht damit. Ich werde dir jetzt gehorsam sein. Es ist vielleicht schwer, aber wir räumen Sachen aus und Gott wird uns dafür belohnen. Das ist doch super. Wir sammeln Lohn im Himmel, Schätze im Himmel. Und ja, ich denke, das ist auch eine gute Motivation, weil die geistliche Natur ist. Wir sehen unseren Lohn jetzt noch nicht. Ja, der ist unsichtbar, aber bei Gott. Und unser Herr wird kommen, unser Lohn mit ihm. Und ja, in seiner Gnade schenkt er uns Lohn und schenkt uns auch in seiner Gnade Hilfe, dass wir gegen Sünde kämpfen können. Alleine schaffen wir das nicht, wir brauchen ihn. Wir können auch sagen, Herr, bitte hilf mir Sachen umzusetzen aus deinem Wort. Hilf mir, dass ich dir gehorsam bin, ich brauche dich, ich schaff's nicht alleine. Ja, alle Ehre ihm. Amen.